Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
In guten wie in schlechten Spielen.
Hol dir jetzt deinen 100-Euro-Wettbonus.
Deswegen bist du hier. Das ist Wetten in einer anderen Liga.
Everything else can wait. Betano, proud sponsor of UEFA Euro 2024.
Wer gerade die Fußball-Europameisterschaft der Männer mitverfolgt, der oder dem ist es sicher schon aufgefallen. Egal wo man schaut, egal wo man hinsieht, es gibt eine Konstante, nämlich Werbung für Sportwetten. Auf das eigene Lieblingsfußballteam zu tippen oder auch in anderen Sportarten zu wetten, ist heute so einfach wie noch nie. Es geht am Handy, es geht online und es geht in wenigen Klicks, mit sehr wenig Kontrolle oder Regulierung. Bleibt die Frage, sind Sportwetten nun Geschicklichkeitsspiel oder pures Glück?
Es ist der ganz große Irrglaube. Ahnung bringt im Grunde genommen gar nichts. Es ist reines Glücksspiel.
Ich meine, generell ist es so, dass es zwischen dem Sport und den Wettanbietern ja überhaupt keine Berührungsängste gibt. Was würde verloren gehen? Ja, sehr viel Geld, sehr viel Budget.
Wir sprechen heute darüber, wer von Sportwetten profitiert und wem sie schaden. Und über die Frage, brauchen Sportwetten strengere Regeln? Ich sag's gleich dazu, wir haben heute außergewöhnlich viele Gäste im Studio. Wir werden darauf schauen, dass es nicht unübersichtlich wird. Beginnen wir mit dir, Philipp Bauer. Du leitest das Sportressort hier beim Standard. Wenn man sich jetzt gerade die Fußball-Europameisterschaft der Männer anschaut, dann wird man da gefühlt bombardiert mit Werbung für Sportwetten. Bilde ich mir das ein oder ist das ein richtig großes Ding mittlerweile?
Nein, das bildest du dir nicht ein. Es ist ein riesengroßes Business, aber dazu muss man sagen, das war es eigentlich schon immer, auch wenn es am Wachsen ist. Die Sportwetten haben eine riesige Tradition, auch in Österreich. Hat schon vor mehr als 100 Jahren angefangen mit Pferderennen. Und es hat sich dann immer mehr auf andere Sportarten ausgeweitet. Ja. Warum fällt es dir jetzt auf bei der Euro? Weil die Euro, sagt man, ist quasi das 13. Monat in dem Geschäft. Also es ist jetzt quasi das Weihnachtsgeschäft für die Wettbranche. Ja. Und da wird dementsprechend sehr viel in Werbung investiert. Und wie groß ist das Business? Es ist ein bisschen intransparent, es schwirren unterschiedliche Zahlen herum, aber man kann davon ausgehen, dass die Wetteinsätze der Österreicher sich so zwischen 3,94 Milliarden pro Jahr befinden. Ja. Und das ist doch ein ordentliches Wachstum. 2014 sprach man noch von knapp 1 Milliarde. Ja. Also da ist schon ordentlich was weitergegangen. Und es ist auch ein sicheres Geschäft. Die Wettanbieter können de facto nicht verlieren.
Da gibt es gerade auch andere Recherchen von Medien wie dem ORF oder Dossier, die mit diesen Zahlen arbeiten. Aber Philipp, ich persönlich habe noch nie eine Sportwette abgesetzt. Kannst du uns vielleicht kurz an der Hand nehmen und einfach beschreiben, wie das abläuft? Da geht es dann immer um Quoten, um Buchmacher. Es gibt mittlerweile einen Haufen Apps, um das zu machen. Wie läuft das ab?
Also der große Unterschied zu früher ist, wo man dann wirklich auf die Rennbahn gegangen ist oder auf die Annahmestelle und seinen Tipp abgegeben hat, dass man heute jederzeit immer und überall wetten kann. Online, über Apps, also das geht wirklich kinderleicht. Man meldet sich da schnell an, legt seine Kreditkarte ab und ab geht die Post. Wie schauen die Wetten konkret aus? Also es gibt ganz klassische Wetten, wie sie wahrscheinlich jeder kennt, 1-2x. Nehmen wir jetzt ein Spiel her, Österreich-Türkei. Man setzt darauf, dass Österreich gewinnt, die Türkei, oder das Spiel geht unentschieden aus. Ja. Dahinter gibt es aber noch einen ganzen Rattenschwanz an anderen Wetten, die teilweise wirklich skurril anmuten. Wie viele gelbe und rote Karten gibt es? Wie viele Eckbälle? Wer schießt das erste Tor? Oder ganz absurd, habe ich vorher gerade gelesen, welcher Spieler macht wie viele Grätschen in einem Match? Also man kann wirklich auf alles wetten und der Ideenreichtum, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, ist wirklich unerschöpflich.
Und kann man irgendwie pauschalisieren, wie hoch die Chance ist, dass man tatsächlich groß gewinnt bei dem Ganzen?
Ja, im Einzelfall hat man immer die Möglichkeit zu gewinnen und das kann man ja auch an den Quoten ablesen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist zu gewinnen. Der große Irrtum fängt dann an, wenn man glaubt, dass man damit langfristig Geld verdienen kann, weil das wird einfach nicht funktionieren. Also auf lange Sicht gewinnt immer der Anbieter. Auf kurze Sicht, wenn man ein bisschen Glück hat, vielleicht mal ein bisschen Ahnung hat von der Sache, ja, an einem schönen Abend kann man schon sich ein nettes Taschengeld dazu zu verdienen. Ja, das ist durchaus möglich. Ja.
Ich sehe skeptische Blicke am anderen Ende des Tisches bei unserer Gesundheitsredakteurin Pia Kruckenhauser. Siehst du das mit den Gewinnchancen anders, Pia?
Darf ich da vielleicht kurz einhaken, weil du sagst, wenn man ein bisschen Ahnung hat davon, also das ist ein großes Thema. Ich habe ja mit mehreren Leuten, ExpertInnen zu dem Thema gesprochen. Das ist der ganz große Irrglaube. Man muss nur anschauen, Österreich ist der heimliche Favorit dieser EM gewesen und wir sind nach dem Achtelfinale nach Hause gefahren. Das ist aber nicht am spielerischen Können gelegen, sondern das war einfach Pech. Und genau diese Zufälle, die passieren halt permanent in jedem Spiel. Und Ahnung bringt im Grunde genommen gar nichts. Es ist reines Glücksspiel. Dieser Irrglaube ist aber ganz weit verbreitet, weil ja vor allem Menschen, Männer, ich sage bewusst Männer, weil es sind ganz wenig Frauen betroffen, es handelt sich dabei um Männer, die ja sehr viel Ahnung haben von Sport. Und das ist genau diese Spirale, in die man da reinkommt, diese Teufelsspirale eigentlich.
Du sagst schon, Männer mit sehr viel Ahnung von Sport. Und bevor wir jetzt noch genau auf die Probleme eingehen, Philipp, du bist ein Mann mit sehr viel Ahnung von Sport. Kannst du nicht nachvollziehen, warum Sportwetten für viele Menschen reizvoll sind und warum wir da auch eben eine Chance sehen zu gewinnen?
Ja, natürlich, weil es einen gewissen Reiz gibt. Man kann sich so auch ein vielleicht langweiliges Spiel ein bisschen spannender machen. Ja. Es ist sicher unterhaltsam, ja, für den kurzen Kick. Sicher denkbar, dass man sowas macht, ja, keine Frage. Nur wie gesagt, auf lange Sicht sollte man wahrscheinlich sich nicht auf dieses Spiel einlassen.
Pierre Krucknauser, du hast das jetzt schon angedeutet, du hast dich vor allem mit den gefährlichen Seiten von Sportwetten auseinandergesetzt, nämlich auch mit dem Potenzial einer Sucht danach. Hast auch mit Betroffenen darüber gesprochen. Was hast du da gehört? Wie hoch ist die Gefahr einer Sucht nach Sportwetten?
Ja, das ist eben das Problem. Es gibt ein sehr großes Suchtpotenzial und ich habe natürlich nur mit Menschen gesprochen, die quasi an der Eskalationsstufe ganz oben sind. Entsprechend habe ich gleich bei diesem quasi harmlosen Vergnügen eingehakt. Natürlich ist man nicht sofort süchtig, das ist klar. Es passiert eher schleichend. Man fängt mit kleinen, harmlosen Wetten an. Das tun ja viele, weil es eben Spaß macht, weil es ein kurzer Kick ist. Nach ein paar Erfolgen womöglich geht man dann größere Themen an, macht komplexere Wetten. Dazu kommt, wie der Philipp eh schon erklärt hat, dass es einem recht leicht gemacht wird. Es gibt in Österreich keine Limitierung. Sportwetten sind ja in Österreich kein Glücksspiel. Und das heißt, es gibt auch keine Dinge wie Verlustobergrenzen, Wettsperren. Da gibt es einfach keine Auflagen. Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, wer ist die Zielgruppe? Das sind vorwiegend junge Männer. Einerseits Männer, die deutlich einen migrantischen Hintergrund haben. Das hat auch damit zu tun, dass man sich sozusagen dem Herkunftsland emotional verbunden fühlt. Und die andere ganz große Zielgruppe sind Amateursportler, weil die eben das Gefühl haben, hey, ich kenne mich aus, ich weiß, wie das funktioniert, ich kann das schon im Rahmen halten. Profisportler werden natürlich genauso gefährdet. Denen ist aber verboten, Sportwetten auszuführen. Und darum fallen sie da nicht hinein. Aber das liegt nur daran.
Das heißt aber, wenn man sich da mal überschätzt, dann kann man da auch richtig viel Geld verlieren eben.
Dieses Gefühl, ich kenne mich aus, ich weiß, lässt dann eben komplett übersehen, wie viele Zufälle da einfach passieren und dass es keine Logik gibt in diesem Spiel. Und man kommt dann in so eine dramatische Spirale.
Aber ich habe gut verdient, ich hatte eine super Wohnung, Freundin, Familie, Freunde. Und ich habe alles verloren durch das Spiel, alles.
Ich habe eben mit einem jungen Mann gesprochen, der da ganz stark drinnen war.
Das war mein erster Bankkredit, den ich aufgenommen habe. Der war 25.000 Euro. Also ich war der festen Überzeugung davon, dass ich mit diesen 25.000 mindestens 500.000 Euro machen werde.
Und er hat gesagt, er hat einmal an einem Tag 25.000 Euro verloren. Das war ein Kredit.
Und natürlich hat das nicht funktioniert. Danach wollte ich mich umbringen, also wo das weg war. Ich habe da schon realisiert, scheiße.
Und dann schlaft man drüber und am nächsten Tag denkt man sich, okay, wie schaffe ich das, dass ich dieses Geld wieder zurückbekomme? Wie schafft man es? Indem man wettet. Weil da hat man die Möglichkeit, sehr rasch sehr viel Geld zu verdienen, was natürlich ganz klar nach hinten losgeht, weil eben am Ende immer der Anbieter gewinnt. Und da entsteht so ein Sog, aus dem man dann einfach irgendwann nicht mehr rauskommt.
Wir haben die Stimme von deinem Interviewpartner verfremdet, damit die Anonymität da gewahrt bleibt bei dem schwierigen Thema. Aber Pierre, das bedeutet, da entsteht wirklich eine regelrechte Sucht, wie mit Alkohol oder Drogen.
Genau, das wird eine regelrechte Sucht und das ist so wie bei jeder Sucht. Also es gibt stoffgebundene und nicht stoffgebundene Süchte. Stoffgebunden wäre zum Beispiel Alkohol, Drogen. Nicht stoffgebunden sind eben alle Süchte, die mit Spiel zu tun haben, Spielen, Wetten. Da gibt es keinen Stoff, nach dem man abhängig ist, aber der Vorgang im Gehirn ist genau der gleiche. Es kommt zu einer massiven Dopaminausschüttung. Und Dopaminausschüttung, die verstärkt natürlich das positive Ereignis, diese Erwartungshaltung, dieses, wenn es dann womöglich einen Gewinn gibt, ist es natürlich übergroß. Und gleichzeitig kommt man in so eine Art Sog rein. Es verengt sich das Sichtfeld. Alles andere, was rundherum ist, es wird ausgeblendet. Und das wird halt immer stärker. Je stärker man da drinnen ist, desto mehr ist es und desto intensiver wird das. Und bei Alkohol- oder Drogenkranken hat man mittlerweile verstanden, dass das eine Sucht ist. Und dass man da nicht einfach aufhören kann. Bei Spiel- und Sportwetten hat man das noch nicht so ganz verstanden. Das liegt womöglich auch daran, dass es in unserem Alltag nicht so präsent ist. Man sieht das ja nicht. Wer von uns geht in ein Wettcafé, außer man schaut sich mal das Spiel an. Aber wer macht das auf täglicher Basis? Das ist eigentlich nicht wirklich Teil von vielen Menschen im Alltag. Und dadurch ist dieses Bewusstsein nicht so klar.
Also das heißt so, deine Kernmessage ist auf jeden Fall, Sportwetten sind kein Geschicklichkeitsspiel, so wie man das in den Werbungen immer gesagt bekommt, sondern ein Glücksspiel.
Ja, diese Werbebotschaften sind totaler Schwachsinn. Das ist einfach nicht so. Wir haben eh schon gesagt, es gibt so viele Zufälle, so viele Unwägbarkeiten. Das beste Wissen hilft dir nicht dabei, zu erraten, wie ein Spiel ausgeht. Und das ist ja auch in Österreich nur deshalb möglich, weil Sportwetten nicht als Glücksspiel definiert sind.
Jakob Pflügel, du bist hier beim Standard, unser Rechtsredakteur, kennst dich mit juristischen Fragen gut aus. Und ich bin jetzt schon ein paar Mal drüber gestolpert, über diesen Vergleich von Sportwetten und Glücksspiel und dass das anscheinend ganz unterschiedlich reguliert ist. Was bedeutet das in der rechtlichen Praxis?
Also dieses klassische Glücksspiel, an das wir denken, wenn wir ans Casino denken, Roulette, Blackjack zum Beispiel, das ist in Österreich eigentlich relativ stark reguliert. Es gibt da ein Glücksspielmonopol, also einen einzigen Anbieter, der das anbieten darf. Das sind derzeit die Casinos Austria und im Online-Bereich die Casinos Austria-Tochter Win2Day. Und alle anderen Online-Casinos, Glücksspielanbieter sind grundsätzlich illegal. Und dazu kommt, dass es bei diesem klassischen Glücksspiel, also Roulette, Blackjack, einheitliche Werbebeschränkungen gibt, eine einheitliche Aufsicht gibt, einheitliche Schutzbestimmungen gibt. Und bei Sportwetten ist das anders.
Ich nehme an, beim richtigen Glücksspiel gibt es diese Beschränkungen, um eben Menschen davor zu schützen, am Ende sehr, sehr viel Geld zu verlieren. Wenn jetzt aber Sportwetten am Ende auch auf Glück hinauslaufen, warum gibt es dann dort diesen Schutz und diese Beschränkungen nicht?
Das ist in Österreich historisch gewachsen und die Grundproblematik ist eine, die es in vielen Bereichen gibt in Österreich, nämlich die unterschiedlichen Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Das klassische Glücksspiel ist Bundeskompetenz, also in der Zuständigkeit des Bundes. Das ist dort in der Verfassung sogar geregelt, dass es dieses Glücksspielmonopol gibt, also nur einen Anbieter. Und die Sportwetten sind aber weiterhin im Zuständigkeitsbereich der Länder. Und da gibt es jetzt 9 unterschiedliche Ländergesetze, die alle unterschiedlich ausgestaltet sind. Und da gibt es halt unterschiedliche ausgeprägte Regelungen beim Spielerschutz, bei den Werbebeschränkungen und vor allem auch bei den Internetwetten, die da entweder nur rudimentär geregelt sind oder gar nicht. Zu dieser rechtlichen Dimension kommt auch ein bisschen die faktische Dimension der Durchsetzung, weil die Durchsetzung dieser Bestimmungen, dieser Schutzbestimmungen, die es gibt, zum Teil schwierig ist und vor allem dann schwierig wird, wenn das Anbieter sind, die ihren Sitz im Ausland haben, die vielleicht überhaupt illegal auftreten. Also diese Durchsetzung der Schutzbestimmungen ist auch ganz schwierig im Internet.
Jetzt haben wir vorher schon gehört, dass in dieser ganzen Branche auch sehr, sehr viel Geld drinnen steckt. Sich das falsch, dass sich dann wahrscheinlich auch die Wettanbieter dagegen stellen werden, dass es da eben mehr Auflagen gibt?
Natürlich gibt es da eine starke Lobby seitens der Wettanbieter, das ist gar keine Frage. Es ist auch aus rechtlichen Gründen tatsächlich schwierig, die Dinge zu ändern. Es gäbe die erste Möglichkeit, dass die Länder selbst sagen, sie führen jetzt stärkere Beschränkungen ein, dass die Länder da alle im Gleichzug agieren, ist, behaupte ich, eher unwahrscheinlich. Die Länder profitieren zu einem gewissen Grad auch davon, dass es bei ihnen Wettbüros gibt über Steuereinnahmen zum Beispiel. Die zweite Variante wäre, dass es ein Verfassungsgesetz gibt. Da müsste aber eine Zweidrittelmehrheit zustimmen im Parlament und auch die Länder müssten zustimmen, weil ihre eigenen Zuständigkeiten betroffen sind. Also das ist, man hört schon, das ist alles recht kompliziert und auch rechtlich schwierig, das anders zu regeln und umzusetzen.
Um das vielleicht nochmal kurz klarzustellen, was du gerade schon angesprochen hast. Das heißt aber, der Staat profitiert auch davon durch Steuereinnahmen, dass es diese Sportwetten gibt und dass viel gewettet wird.
Es ist natürlich so, dass der Staat von einer wirtschaftlichen Aktivität profitiert, weil es Steuereinnahmen gibt. Die Steuereinnahmen sind im Wettbereich weniger groß als bei den Casinos, beim klassischen Glücksspiel, weil die Steuersätze niedriger sind. Aber natürlich gibt es Einnahmen, auch auf regionaler Ebene gibt es Einnahmen. Und es ist auch so, dass es nicht nur die Lobby der Sportwettanbieter selbst ist, die gegen Verschärfungen eintritt, sondern zum Teil auch die Sportvereine und die Sportverbände, weil die natürlich zu einem gewissen Grad auch wirtschaftlich abhängig sind von Sponsoren und die Wettanbieter sind eben aus wirtschaftlicher Perspektive sehr wichtige Sponsoren für ganze Sportarten.
Das wollte ich gerade schon ansprechen und da schaue ich jetzt Philipp Bauer, unseren Sportressortleiter, wieder an. Man sieht das ja ganz oft, dass Fußballspieler dann zum Beispiel Wettanbieter auf ihren Trikots stehen haben. Die Fußball-Europameisterschaft ist unter anderem von einem Wettanbieter gesponsert, so wie ich das jetzt recherchiert habe als Fußballneuling. Auch die Bundesliga ist von einem Wettanbieter gesponsert. Wie sehr würde es denn dem Sport, diesen Vereinen und diesen Bewerben schaden, Philipp, wenn es nicht mehr so viele Sportwetten geben würde?
Ja, du hast es eh schon angesprochen. Die Bundesliga trägt ja den Namen eines Wettanbieters in ihrem Namen. Ja. Seit 2021 und davor war es ein anderer Wettanbieter. Also man sieht, die Wettanbieter sind da ganz groß drinnen. Ja. Ich meine, generell ist es so, dass es zwischen dem Sport und den Wettanbietern ja überhaupt keine Berührungsängste gibt. Also man sieht ja, dass da durchaus integre Menschen, die wir als integer wahrnehmen, Werbung dafür machen. Man muss es ansprechen, das Nationalteam, der Teamchef, machen bei dieser Euro Werbung für einen Wettanbieter, die ständig über die Bildschirme flimmert. Also das ist wirklich allgegenwärtig, auch bei der Prominenz des Sports. Ja. Was würde verloren gehen? Ja, sehr viel Geld, sehr viel Budget. Also wenn wir uns heute die Bundesliga-Vereine anschauen, jeder Bundesliga-Verein hat als Premium-Partner einen Wettanbieter. Also das ist wirklich gang und gäbe, ist ganz normal, hat einen Einfluss auf die Einnahmequellen, auf das Budget. Und das ist wirklich im Fußball ein globales Phänomen, egal ob man jetzt Bayern München, Real Madrid oder Kapfenberger SV ist.
So ein weltweites Phänomen und eine wirtschaftliche Abhängigkeit auch im Sport. Eine Frage, die ich an unsere Gesundheitsredakteurin Pia Kruckenhauser noch habe. Pia, ich habe gesehen, du hast vor ein paar Jahren schon mal ausführlich über Sportwetten geschrieben. Hast jetzt auch wieder dafür recherchiert. Hast du das Gefühl, dass sich da irgendwas geändert hat in den letzten Jahren beim Thema, wie wir mit Sportwetten umgehen, vielleicht auch beim Thema Problembewusstsein?
Also das, was ich höre, weist schon darauf hin, dass das Problem größer ist. Ich weiß zum Beispiel von der Suchtberatungsstelle in der Steiermark, dass mittlerweile 35-50% der Hilfesuchenden, die wegen Spielsucht dorthin gehen, wegen Sportwetten dorthin gehen. Also das ist auch wirklich mehr geworden in den vergangenen 2 Jahren. Ungefähr habe ich diese Geschichte geschrieben. Wobei in die Beratungsstelle kommen ja immer erst diejenigen, bei denen es wirklich schon die Kacke am Dampfen ist. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich glaube, das ist der richtige Ausdruck, der adäquate. Davor, das passiert so ein bisschen unter dem Radar, weil man das ja auch sehr lange verbergen kann. Erst wenn die Geldprobleme offensichtlich werden, merkt das oft auch wirklich das Umfeld. Aber das Bewusstsein dürfte sich ein bisschen verändern. Auch, dass Wetten eine Sucht sein kann. Das sieht man zum Beispiel daran, es wurde Ende Mai ein offener Brief verschickt zu diesem Thema. Den haben ganz viele Menschen, ich glaube 50 oder 60 Menschen unterzeichnet, die in diesem Bereich arbeiten, von klinischen Psychologen, Psychiaterinnen, Sozialarbeitern, ehemalige Betroffene, also sehr, sehr viele, die in dem Bereich drinnen sind. Da hat man tatsächlich sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, und zwar aus allen politischen Lagern. Das heißt natürlich gar nichts. Jakob hat ja gesagt, wie komplex das in Österreich ist und Philipp mit den Verstrickungen. Aber das zeigt schon, da gibt es ein Bewusstsein, das vor 2 Jahren in dieser Form noch nicht da war.
Jakob, kannst du dir vorstellen, dass sich da tatsächlich was ändert rechtlich oder sind da zu viele Player nicht daran interessiert in Österreich?
Na, ich glaube tatsächlich, dass jetzt einiges in Bewegung ist und es gibt schon auch kleinere Stellschrauben, die große Wirkung hätten. Ich denke da zum Beispiel an Werbeverbote. Also die Werbung ist ja extrem aggressiv, wenn Leuten im Internet, auf Instagram zum Beispiel angeboten wird, dass sie eine Quote von 15 bekommen und ein gratis Guthaben, mit dem sie spielen können. Dann verleitet das natürlich vor allem junge Menschen dazu, überhaupt erst einzusteigen. Bei Werbeverboten könnte man vor allem auf Länderebene schon an Schrauben drehen. Also das wäre relativ einfach möglich. Insgesamt ist es schwierig. Es gibt zahlreiche AkteurInnen, wir haben das schon besprochen, die davon profitieren. Nicht nur der Staat, sondern auch Sportverbände, TV-Sender, die wirtschaftlich davon profitieren. Aber auf der anderen Seite gibt es einfach Folgekosten. Natürlich auf der finanziellen Seite für die betroffenen Menschen, aber auch soziale und einfach bei der Gesundheit der Menschen.
Wenn ich da vielleicht noch einhaken darf, ich habe ja eben mit einem jungen Mann, der betroffen ist, gesprochen und der hat was gesagt, was ich sehr bewusst und klar und beeindruckend gefunden habe.
Ich verstehe nicht, was der österreichische Staat da bezwecken will, weil ich sage mal so, man wird ja spielsüchtig und die Steuern, die sie verdienen, müssen sie ja irgendwo auch wieder zurückgeben, weil die Leute, keine Ahnung, in Konkurs gehen oder die Spielsuchthilfe, die finanziert sich ja auch in der Stadt Wien und bla bla bla.
Das bedeutet Kosten, das bedeutet Institutionen, also da kommen viele Kosten auf den Staat zu. Und ich bin keine Volkswirtin, ich kann diese Rechnung nicht aufstellen, aber da müsste man schon einmal genauer hinschauen, kann diese Kosten-Nutzen-Rechnung eigentlich funktionieren? Und das hat mich schon beeindruckt, dass dieser junge Mann das gesagt hat, weil ja, der hat viel gelernt offensichtlich aus seiner eigenen Sucht.
Philipp Bauer, letzte Frage. Wird der Sport überleben, wenn es mehr Einschränkungen für Sportwetten gibt?
Ja, der Sport im Großen und Ganzen wird schon überleben. Für die kleineren Vereine ist es vielleicht sogar ein größeres Problem als für die großen Vereine. Aber der Sport hat schon vieles überlebt. Ich meine, Zigarettenwerbung, früher gang und gäbe im Sport in der Formel 1. Die Austria hieß früher Austria Memphis in Wien. Also Sport hat schon vieles überlebt, würde auch das überleben.
Sportwetten, ein Riesenthema mit einigen Reizen und vielen Gefahren. Vielen Dank an euch drei, Philipp Bauer, Pierre Kruckenhauser und Jakob Flügel, dass ihr heute im Studio wart. Hier geht es jetzt gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über den historischen Besuch des indischen Premierministers in Wien und über einen sehr jungen spanischen Starkicker. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung und wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der indische Premier Narendra Modi ist gerade in Wien zu Besuch. Es ist der erste Staatsbesuch eines indischen Regierungschefs seit 40 Jahren. Es wird Arbeitsgespräche geben mit Kanzler Nehammer, Präsident Van der Bellen und Außenminister Schallenberg. Zusätzlich dürfte es auch um wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Der Besuch ist aber nicht unumstritten, denn Modi pflegt auch enge Beziehungen zu Russland. Direkt vor seinem Wien-Besuch war Modi auch dort zu Gast und hat mit seinem, Zitat, lieben Freund Wladimir Putin gesprochen. Die Standard-Außenpolitik-Redaktion begleitet den Besuch ausführlich. Analysen lesen Sie online auf derstandard.at. Zweitens, gestern am Dienstagabend ist zum ersten Mal erfolgreich eine Ariane 6 Trägerrakete ins All gestartet. Damit kann auch Europa jetzt wieder selbstständig Satelliten in den Weltraum schicken, ohne von anderen Ländern abhängig zu sein. Eigentlich sollte das neue Modell schon im Jahr 2020 einsatzbereit sein, doch der Start hatte sich wegen technischer Probleme immer weiter verzögert. Umso größer war gestern die Freude bei der Europäischen Weltraumagentur ESA und ihrem Chef, dem Österreicher Josef Aschbacher. Er schreibt auf Twitter bzw. X, wir haben für Europa Geschichte geschrieben. Und drittens, ein kurzes Update zur Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Da hat sich Spanien im ersten Halbfinale mit 2:1 gegen Frankreich durchgesetzt. Star des Abends war definitiv der junge spanische Kicker Lamine Yamal. Er hat zwischendurch den Ausgleich zum 1:1 erzielt und wurde damit zum jüngsten EM-Torschützen der Geschichte. 16 Jahre ist der Offensivzauberer vom FC Barcelona erst alt und er feiert in wenigen Tagen seinen 17. Geburtstag. Einen Sieg bei der Euro würde er wohl als Geschenk durchgehen lassen. Wer Spanien als Finalgegner gegenübersteht, entscheidet sich heute Mittwochabend. Dann spielt England gegen die Niederlande, laut Analysen mit leichtem Vorteil für die Oranjes, um 21 Uhr. Schnelle und fundierte Analysen dazu können Sie im Standard-Live-Ticker auf der standard.at mitverfolgen und dort auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. In dieser Folge haben Sie Audiozitate gehört von den Wettanbietern Bet at Home, Admiral und Betano sowie aus der Fußballberichterstattung des ORF. An dieser Folge von Thema des Tages hat mein Kollege Scholt Wilhelm mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holub. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Baba.